With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Gerade im Winter haben wir ja viel zu warme Räumlichkeiten häufig von 22, 23 Grad oder wir kuscheln uns in eine Decke rein. Ja, das verstehe ich, aber trotz allem, auch hier braucht das Immunsystem manchmal einen frischeren Reiz. Wir haben ganz viele Dinge, die sich im Körper verändern und so heißt es, Körper und Geist gehören unmittelbar zusammen und auch wenn der Geist ein wenig müde und träge geworden ist im Herbstblues, heißt es doch, dass ich ihn über die Körperlichkeit vielleicht überreden könnte, besser drauf zu sein.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Und ich freue mich auch, dass er mir wie immer gegenüber sitzt, Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, 4 Grad, Nieselregen, es windet. Was geht dir da durch den Kopf?
Usselwetter, das ist klar, aber ich bleibe natürlich trotzdem aktiv und auch meine morgendliche, sonntägliche Sporteinheit wird deswegen nicht ausfallen.
Das war mir klar. Aber wenn wir nun mal anders ticken als du, kannst du uns einmal einen Leitsatz verraten, der uns buchstäblich auf die Sprünge helfen könnte?
Ja, natürlich ist es ja so, dass wir uns täglich die Zähne putzen. Und das ist eine völlige normale Aktivität, wo wir nicht drüber nachdenken. Und deswegen, Bewegung ist wie Zähneputzen. Es ist ein Lebensmittel, wir brauchen es und genau deswegen sollten wir es tun.
So, und wenn wir uns nun aber tatsächlich besser fühlen, wenn wir auf dem Sofa liegen, ach, ist auch dafür ein Leitsatz.
Ja, so ein bisschen natürlich ja. Wenn du auf dein Sofa hörst, hörst du nicht auf deinen Körper. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn dann hat offensichtlich das Sofa mehr Dominanz bei dir im Kopf und das sollte nicht gut sein.
Tja, warum ist das Sofa in der kalten Jahreszeit eigentlich unser größter Magnet und zugleich auch unser Energieräuber, größter Gegner? Und wie schaffen wir es, dem nicht zu erliegen? Darum geht es in dieser Folge. Also wir beschäftigen uns unter anderem mal mit den Fragen, warum machen Stubenhocken und Bequemlichkeit krank? Wie können wir uns zum Outdoor-Training motivieren? Und wieso wirken ein Herbst- und Winterwald eigentlich wie ein Allheilmittel? Doch erst einmal die Frage, was sagt eigentlich die Wissenschaft über den inneren Schweinehund? Gibt es den wirklich?
Ja, der hieß damals noch nicht inneren Schweinehund, aber den gibt's in der Tat. Man muss sich das so vorstellen, dass der Körper, und das wissen wir hier alle erst einmal, eine Energiesparinstitution ist. Also er hat immer Angst, dass es irgendwie etwas nicht gibt, nämlich zum Beispiel zu essen. Das hat sich ja komplett geändert. Wir leben ja nur in einem Schlaraffenland. Die Evolution hat es also so angelegt, dass wir erstens auf Gefahr programmiert sind, das ist das eine, und zum Zweiten eben unsere Energie, wenn wir sie denn mal bekommen haben, einen Säbelzahntiger getroffen und den erlegt haben, die Energie gespeichert haben, dass diese Energie auch dringend im Körper erhalten bleiben sollte, weil es könnte ja morgen mal sein, dass keiner erlegt werden kann. Also, Energie zu sparen, das ist das eine. Und zum Zweiten ist es so, dass wir sehr stark auf Belohnung reagieren. Ne? Und Belohnung ist ja so ein bisschen Trigger unseres Verhaltens. Die Beweglichkeit auf der Couch führt sofort zu einem Erfolg. Oder wenn wir etwas essen und das kracht so schön im Mund oder ähnliches, das führt ja auch direkt zu einem positiven Stimulus für unser Immunsystem und vor allen Dingen auch für unseren Gehirn. Und das heißt auf der anderen Seite, Bewegung hat immer so ein bisschen verzögerte Wirkungen. Und deswegen kommt es immer erst später zu einem positiven Erlebnis. Und genau deswegen stehen wir also in Konkurrenz zu einem schnellen Erlebnis und zu einem etwas späteren, aber dafür viel besseren und intensiveren Erlebnis.
Ja, so ist es nämlich. Wenn wir heute keinen Sport machen, geht es uns ja auch nicht gleich am nächsten Tag schlechter, oder?
Nee, das auf keinen Fall. Wir schieben natürlich gerne, ja, und wir nehmen das so, kann ich ja morgen noch machen. Prokrastination heißt das ja. Es wird als anstrengend wahrgenommen, der Sport, also als Belastung. Und genau deswegen schieben wir ihn erstmal auf. Ja, jetzt ist das Wetter so schlecht, dann haben wir einen guten Grund. Es vielleicht könnte ja sein, dass morgen das Wetter wieder besser ist oder übermorgen. Dann schieben wir es einfach dahin. Du hast ja nicht eine unmittelbare negative Konsequenz, wenn du heute nichts tust. Und das merkst du ja nicht sofort. Und genau das führt einfach dazu, dass wir sehr viel häufiger schieben und schieben und schieben. Aber leider Dauerschieber werden.
Heißt das, je weiter etwas zeitlich von uns entfernt ist, umso weniger eindeutig und wichtig erscheint es uns?
Ja, ich denke ja. Nehmen wir mal das Thema, wenn die Jugend an Gesundheit denkt oder an Gebrechen oder Mobilitätseinschränkungen, dann ist das ja Jahrzehnte entfernt. Und dann denk mal über kleine Kinder nach, wenn du die fragst, was machst du in 4 Wochen? Das ist ja wie für Kinder ein halbes Jahr oder ein Jahr für uns. Und das bedeutet, dass wir also viele, viele Dinge eben, ja, so ein bisschen erst im Alter unmittelbar spüren. Und das ist so weit weg, dass eben zum Beispiel die Probleme eines Workouts, die aktuell vielleicht am morgigen Tag direkt spürbar sind, gravierender sind als die Folgen, die durch das Nichtstun in 10 bis 20 Jahren auftreten könnten. Das bedeutet also, dass wir so ein bisschen auch hier in der Konkurrenz stehen, akute Reaktionen eben doch zu verspüren und das als Beeinträchtigung des aktuellen Wohlbefindens zu registrieren. Und auf der anderen Seite, ja, die Kosten, die daraus resultieren, das, was wir bezahlen müssen in der fernen Zukunft, selbst wenn vielleicht chronische Erkrankungen drohen, das ist erstmal keine aktuelle Gefahr und deswegen schieben wir.
Ja, und woran kann es noch liegen, dass wir es oft nicht schaffen, unseren inneren Schweinehund zu überwinden?
Ich brauche letztendlich eine klare Vorstellung von dem, was ich tue. Also was mache ich, wie intensiv ist es, wie lange mache ich es? Und da haben wir häufig bestimmte Dinge, wo wir keine Kompetenz haben. Also wir brauchen letztendlich eine klare Intention zur Implementierung dessen, was ich tun möchte. Also Beispiel, wenn ihr Silvester dann denkt, dann ich mache es morgen früh und starte mit einem 30-Minuten-Lauf. Das ist eine klare, verbindliche Vorhersage. Aber so mal etwas, ich müsste mich mal wieder gesund ernähren oder sowas, ja, oder ich greife demnächst mal nicht zu dem und dem. Das ist so ungenau und so unkonkret. Das wird niemals zu einer Handlung.
Nun ist es ja so, dass sich viele Menschen gerade in der dunklen und kühlen Jahreszeit antriebslos fühlen und auch niedergeschlagen sind. Woran liegt das und was sind denn eigentlich die echten Energieräuber in dieser Jahreszeit?
Ja, in der Tat, das merken wir ja. Wir haben ja zweimal im Jahr so Sollbruchstellen. Und die erste Sollbruchstelle ist, wenn das Frühjahr kommt. Frühjahrsmüdigkeit, sagen wir ja. Und das Gleiche gibt's ja auch den Winterblues oder den Herbstblues. So beschreiben wir ja immer ihn sehr zärtlich. Und es ist auch das Richtige vielleicht, dass wir darüber nachdenken, woran liegt das? Es verändert sich etwas. Und der wichtigste Trigger daraus, dass sich etwas verändert, ist erst einmal das Licht. Weil das Licht veranlasst uns ja dazu, bestimmte Dinge zu tun, aufzustehen oder schlafen zu gehen. Weil das Licht verändert einfach unser Verhalten und auch unseren Stoffwechsel insbesondere, unser Hormonstoffwechsel. So wissen wir genau, okay, die Schlafhormone, das Melatonin ist aber ein Masterhormon, ist nicht nur für den Schlaf da. Das ist unser Ruhehormon so ein wenig, aber ist auch für andere Funktionen zuständig. Auf der anderen Seite ist das Cortisol unser Aktivierungshormon. Und das verändert sich gravierend durch die Veränderung einfach des Lichtes. Das Immunsystem hat viel mehr zu tun in den Herbst. Monaten als im Sommer. Da hilft uns die frische Luft, die freie Natur, die Sonne, dass das Immunsystem immer stärker ist. Und daraus resultiert so ein wenig auch ein Vitamin-D-Problem, dass wir nämlich viel Vitamin D über die Haut produzieren. Das geht ja weg, weil wir das Licht einfach nicht haben, auch nicht so viel draußen sind. Und das wiederum zahlt negativ auf unsere Stimmung ein, weil Vitamin D ist ein Stimmungsmacher, ein Auffäller, ein Gute-Laune-Macher. Und auch das Cortisol ist letztendlich ein Gute-Laune-Macher. Und vor allen Dingen entsteht dadurch weitaus weniger auch das Glückshormon Serotonin, was wir ja brauchen, diese schönen Endorphine, die wir benötigen, um gute Laune zu haben. Nicht umsonst wissen wir, dass viele Menschen gerade in dieser Winterzeit, Herbstzeit ein wenig auch sozial isoliert sind. Also viel einsamer. Sie gehen weniger raus, sie gehen weniger in Gruppen hinein, weil der Weg alleine schon uselig ist und so. Also insofern gibt es eine vielfältige Anzahl an Gründen, aber es ist in der Tat bei vielen Menschen so, insbesondere bei jenen, die etwas sensibler sind, zu bemerken, dass sie Stimmungsveränderungen haben und dass vor allen Dingen auch Handlungsveränderungen haben, die dazu führen, einfach mehr drin zu sein, etwas anders zu essen, auch mehr fettiger essen ist auch völlig normal in dieser Zeit und vor allen Dingen letztendlich ja ein wenig depressiver verstimmt zu sein, was aber kein Problem ist, weil das geht irgendwann wieder weg.
Wie wirkt es sich eigentlich aus, wenn jemand Druck auf uns ausübt und so an unser Pflichtgefühl appelliert? Tust du ja, ne? Oder?
Das mache ich nicht. Na, die meisten Menschen haben nur, wenn sie mich sehen, haben die ein schlechtes Gewissen. Und das ist blöd, das brauchen sie gar nicht, ja?
Ja, ich zum Beispiel.
Ne? Ist auch richtig, so bei dir. Es ist in der Tat so, und das wissen wir aus der Motivationspsychologie, dass eben positive, spaßige, erlebnisorientierte Dinge einfach doch deutlich motivationspsychologisch immer mehr dazu führen, dass ich eine intrinsische Motivation habe, etwas zu tun oder zu verändern. Während eben Pflicht, Druck, ja, und auch Sorgen oder Ängste einfach dazu führen, dass ich eben nichts tue, weil sie manchmal ja verhindern, dass ich wirklich eine starke intrinsische Motivation bekomme. Oder sie führen einfach dazu, dass ich etwas nicht lange durchhalte. Denn wenn ich von außen nur über Druck etwas tue und es nicht intrinsisch motiviert bin, also Eigenmotivation habe, dann ist das keine nachhaltige Handlungsveränderung, sondern einfach nur, ich reagiere auf etwas. Aber das, was ich brauche einfach das Erlebnis einer intrinsischen positiven Stimmungslage, auch bei der körperlichen Aktivität und auch beim Essen beispielsweise. Und dann, glaube ich, wird es zu einem nachhaltigen Handlungsveränderungsaufbau kommen.
Sag uns doch mal, was passiert denn körperlich und psychisch, wenn wir uns im Herbst und Winter weniger bewegen?
Ja, erst einmal wachsen die Funde. Das wissen wir ja alle. Ja, das ist erstmal so das äußere Kennzeichen. Das heißt, wir essen ja in der Regel mehr und auch fettiger. Das bringt einfach die Evolution mit sich, dass wir da den Winterspeck anlegen, den es auch in der Tat gibt. Denn es muss nicht sein mehr, weil natürlich diese aktuellen Winter ganz anders sind, als sie früher waren. Und wir auch auf andere Nahrungsmittel zurückgreifen. Das zweite ist, dass die körperliche Leistungsfähigkeit sich verändert. Heißt, dass häufig viele Menschen aus dem Winter herauskommen und die Muskulatur ist deutlich weniger geworden, die Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit ist deutlich weniger geworden, die Koordination, die Beweglichkeit, all das verliert sich so ein wenig. Und vor allen Dingen sind bestimmte Stimulanz des Immunsystems auch auf der Strecke geblieben. Das heißt, wir haben häufig ein schwächeres Immunsystem, weil Licht, Luft, Wind, das brauche ich einfach, um das zu stimulieren. Auch die Körpertemperatur immer in Abgleich zu bringen von der Zimmertemperatur. Gerade im Winter haben wir ja viel zu warme Räumlichkeiten häufig von 22, 23 Grad oder wir kuscheln uns in eine Decke rein. Ja, das verstehe ich, aber trotz allem, auch hier braucht das Immunsystem manchmal einen frischeren Reiz. Wir haben ganz viele Dinge, die sich im Körper verändern und so heißt es, Körper und Geist gehören unmittelbar zusammen. Und auch wenn der Geist ein wenig müde und träge geworden ist im Herbstblues, heißt es doch, dass ich ihn über die Körperlichkeit vielleicht überreden könnte, besser drauf zu sein.
Dann verrat uns doch gleich einmal Übungen, bei denen wir noch nicht einmal vom Sofa aufstehen müssen.
Ach Anja.
Und die uns trotzdem aus der Trägheit erwecken.
Ja, ist eine halbe Miete, wenn du trotzdem schon sagst, aber immerhin.
Ja, immerhin. Aller Anfang ist schwer, weißt du doch.
Wir können ja mal anfangen, weil Herbstzeit ist ja auch Obstzeit und die Äpfel sind zwar alle schon vom Baum gefallen, aber das könnte ich mir erstmal vorstellen, dass man sie, gerade wenn man auf der Couch sitzt, versuchen vom Boden aufzuheben, das Fallobst, wenn noch einige Äpfel am Baum hängen, dass ich sie durch gestreckte Arme, die ich nach oben quasi Richtung Baum strecke, dann wieder abpflücke. Ganz einfaches Oberkörpertraining, mal Arme nach unten sammeln und Arme nach oben abpflücken, das ist sehr einfach. Oberkörper sowieso eine Pendelbewegung, man geht vorne auf den Sitzrand sozusagen und beugt Oberkörper nach vorne und dann geht man ganz weit wieder zurück. Das ist so ein bisschen sogar Bauch- und Rückenmuskeltraining. Wenn ich runtergehe, mehr Rücken, wenn ich zurückkomme, mehr Bauch, da spürt man richtig die Spannung im Bauch. So eine Rotationsübung, wenn ich die Arme zum Beispiel nach seitlich ausstrecke, kann ich sehr schön den Oberkörper rotieren, sodass die Wirbelsäule beweglich bleibt, nach rechts und nach links, so weit wie es nach hinten geht. Ich kann die Arme ein wenig anwinkeln dabei oder auch eben strecken. Das hält so ein bisschen die Kraft auch in den Oberarmen. Und vor allen Dingen, wenn ich ganz weit mich nur drehen möchte, dann nehme ich die Arme hinter den Kopf und habe noch mehr Rotationsmöglichkeiten. Also drehen und rotieren im Dienste der Gesundheit ist auch auf der Couch möglich.
Wer hätte das gedacht?
Laut aktuellem DKV-Report sind 44% der Frauen und 40% der Männer über 18 Jahren körperlich inaktiv. Im Schnitt bewegen sich die Deutschen nur 75 Minuten pro Woche ausreichend intensiv. Die WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche. Was läuft da eigentlich falsch bei uns?
Ich glaube, wir haben von körperlicher Aktivität und Sport eine völlig falsche Vorstellung. In der Tat ist es immer dramatischer geworden, wie du gerade berichtest. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, wo wir den ersten DKV-Report gemacht haben, da war es noch besser. Also weniger schlecht, sage ich es besser, so als es heutzutage ist vielleicht. Es war noch nie gut. Ja, weil wir wirklich noch nicht so richtig herangeführt werden in unserer Gesellschaft an das Thema körperliche Aktivität, Bewegung und Sport. Und da fragen mich viele Menschen, muss ich eigentlich immer schwitzen und so, ne? Das Schwitzthema zum Beispiel ist für viele ja schon ein No-Go, was ich leider für eine völlig falsche Sicht empfinde. Aber grundsätzlich ist das so, dass gerade die Bequemlichkeitsfalle deswegen entsteht, weil Anstrengung und Mühsal uns ein wenig ein ungutes Gefühl geben können, so vermuten wir es. Dabei ist es gar nicht immer richtig, dass Anstrengung erst einmal notwendig ist bei vielen Aktivitäten. Wir haben ja gerade auf der Couch ein paar leichte Übungen hier auch beschrieben. Und zum Zweiten ist Anstrengung ein Lebensmittel. Ja, wir können nicht immer nur im Ruhemodus unterwegs sein. Ganz im Gegenteil sogar. Mit unserem Auto wissen wir, das muss schon mal auf die Autobahn. Und auch wir sollten mal ab und zu auf die Autobahn des Lebens gehen. Und sei es nur, um die Herzfrequenz mal deutlich höher zu bringen, auf 120 Schläge, 130 Schläge. Warum denn nicht? Ein gutes Herz kann das auch. Und es sollte so ab und zu tun, damit es trainiert wird. Das heißt, wir müssen dringend aus dieser Schonungsfalle raus, die eine Bequemlichkeitsfalle ist, und uns darüber Gedanken machen, hat es nicht doch einen Vorteil, wenn ich mal ein bisschen körperlich aktiv bin? Und wenn man es ein paar Mal gemacht hatte, wird man sehen, dass die Mühsal gar keine Mühsal ist.
Ja, um es mal mit einem britischen Schriftsteller und Philosophen zu sagen, nicht alles, was unangenehm ist, schadet uns. Nicht alles, was sich gut anfühlt, tut uns gut. Würdest du dem zustimmen?
Genauso ist das, ja. Natürlich tut uns auch manchmal ein Weinchen gut. Aber dauernd ein Weinchen zu trinken, ist natürlich nicht so gut. Ja, obgleich es uns erstmal oberflächlich gut tut. Ja, habe ich immer gemacht, brauche ich. Aber das Gleiche ist bei Sport auch. Sport versetzt den Körper erst einmal in, so soll es ja auch sein, in einen gewissen Reiz, den man auch als Stress empfinden könnte, weil eine Stressbelastung braucht der Körper. Aber es könnte für einige Menschen, für die das ungewohnt ist, erst einmal auch ein zusätzliches ja Unwohlsein provozieren. Neben ihrem Mark schüttet Adrenalin aus, die Energie wird mobilisiert, der Herzschlag geht hoch, der Puls erhöht sich. Wir fangen in der Tat manchmal auch an zu schwitzen. Sprich, wer Sport treibt, der stresst sich selber. Aber das Gute daran ist, dass das ein positiver Stress ist und kein Dysstress, der negative Stress ist, sondern es ist ein Dysstress, der Wohlbefinden bereitet, insbesondere danach. Und das Schöne ist, dadurch erhöhe ich die Ermüdungswiderstandsfähigkeit oder neudeutsch die Stressresilienz, die uns einfach belastbarer macht. Und dementsprechend, wenn ich das häufiger durchführe, dann wird der Stress immer geringer, ganz im Gegensatz sogar zu dem, was man dabei empfindet, heißt es, dass ich selbst beim Sport halt eher erlebnisorientierter, gute Gefühle verspüre. Und bis man da einmal ist, das dauert gar nicht so lange. Also wir sollten es alle mal ab und zu ausprobieren.
Ja, was bedeutet das konkret für unseren Alltag?
Ja, wenn wir uns sowohl geistig als auch körperlich bei der sportlichen Aktivität immer damit auseinandersetzen, dass es uns gerade schlecht geht, dass es eine Unbequemlichkeit ist, aus der wir nur ungern ausbrechen, ja, dann machen wir uns aber auf der anderen Seite mit Stress vertraut. Und das ist das Schöne daran. Das heißt, wir lernen immer mehr mit Gefühlen umzugehen. Wir lernen beispielsweise, dass ich durch körperliche Aktivität auch Unwohlsein auflösen kann. Ich lerne dadurch, dass ich vielleicht sogar depressive Verstimmungen auflösen kann, weil körperliche Aktivität ja immer zu einer Umstellung auch des Stoffwechsels führt. Ich darf es nur nicht übertreiben. Und somit, wenn ich das nächste Mal zum Beispiel im Alltag gestresst bin, sind wir mindestens besser auf dieses Stresssignal vorbereitet, weil wir haben es ja beim Sport gelernt. Insofern ist quasi der Sport eine Stressschule im weitesten Sinne, ja. Und irgendwann haben wir sogar das Stressabitur und das Stressstudium absolviert, wenn ich sehr belastbar bin. Ja, irgendwann wissen wir, wie Stress sich anfühlt. Wir haben ihn mehrfach erlebt und können uns immer darauf vorbereiten, haben größere Resilienz und sind damit viel belastbarer. Wir Sportler beispielsweise, wir fallen gar nicht mehr so hoch und so tief. Das heißt, wir bewegen uns immer nur in einem ganz, ganz engen Korridor. Ja, wir, natürlich ärgern wir uns auch mal, aber zack, sind wir wieder unten und in einer Normalität. Müssen wir auch. Man kann sich vorstellen, man kann ja nicht dauernd auf den Pfosten treten. Nee, man schluckt es wieder runter und weiter geht's. Packt man's an. Ja, das heißt, so das Stressabitur, das braucht man ein bisschen zu. Aber wenn man das dann hat man einen wunderbaren Korridor. Man fällt dann nicht mehr hoch und tief.
Welchen Rat hast du nun für alle, die deshalb jetzt vom Sofakleber zum Freizeitsportler werden wollen? Welche Sportarten eignen sich besonders gut für den Einstieg? Und was ist eigentlich besser für den Anfang? Ist das Ausdauer- oder Krafttraining?
Also ich würde wirklich mit einer Tätigkeit beginnen, die mir sehr vertraut ist. Und das bedeutet, dass ich immer erstmal mit einem strammen Spaziergang anfangen würde. Und jetzt gerade zum Beispiel in der Winterzeit, mal so in der Mittagspause oder vielleicht an einem Feiertag oder einem Sonntag mal mittags einen strammen Spaziergang so zu machen, das lockert natürlich auch insgesamt auf. Man kann es ja sogar mit Freunden, Freundin, Partner, Partnerin machen und man verliert dort immer eine Zeit in der Kommunikation, auch mit Kolleginnen beispielsweise. Auch das ist ja ganz schön. Auch da kann man ein bisschen arbeiten, Walk and Talk. Diese Möglichkeiten gibt es. Also ich würde immer einsteigen mit einer körperlichen Tätigkeit, die ich kann. Und deswegen ist Ausdauertraining der Einstieg für mich immer der bessere. Weil das kann ich immer machen, jederzeit. Und ich kann es abbrechen, ich kann zurückgehen und ich habe immer die Möglichkeit, es zu tun. Ich brauche nur ein paar Schuhe und das war's. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann komme ich so langsam in eine sportliche Aktivität rein und merke, dass ich dafür Muskeln brauche. Und danach steige ich dann in ein Kraft- und Muskeltraining ein, mach sie beweglicher, die Muskulatur, mach sie kräftiger. Aber der Einstieg ist immer für mich eine sportliche Aktivität in Form von Gehen, Walken, Radeln, vielleicht auch Schwimmen, um so den ersten Schritt in eine Wohlfühlsituation zu begehen.
Und wie finden wir dann heraus, welche Bewegungsform für uns am besten ist?
Ja, ausprobieren erst einmal. Reinhören in sich selbst, was tut mir gut. Danach sich beobachten, habe ich irgendwelche Probleme danach gehabt. Aber insbesondere auch habe ich dadurch die Möglichkeit, wenn ich denn einmal anfange, vielleicht das auch dauerhaft durchzuhalten. Es muss mir einfach Freude machen. Und da gibt mir diese körperliche Aktivität ein Erlebnis. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht nachahmen, was andere uns erzählen. Nee, ich muss selber finden. Und das Gehen, wie gesagt, das macht uns ja allen irgendwie Freude. Denn wenn wir es mal richtig frei machen, gerade in der freien Natur mit Licht und Luft und Wind oder am Wasser entlang, das ist ein herrliches Erlebnis. So wie wir es immer gemacht haben, früher einen Sonntagsspaziergang. Und den eben nicht nur auf den Sonntag beschränken, sondern auf den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst« ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Stimmt das wirklich?
Um Ausreden sind wir ja nicht verlegen. Warum zum Beispiel Sport bei Kälte angeht?
Warum redest du von mir?
Nein, ich rede von mir.
Ja, ja, das wollte ich gerade sagen.
Ja, also nein,
das war ja wohl nichts.
Okay, um Ausreden bin ich nicht.
Also fang nochmal neu an.
Die kalte Luft ist schlecht für die Lunge. Stimmt das wirklich?
Nein, also es ist ja die Frage, was ist kalte Luft? Mhm. Und wir sehen ja, wenn wir zum Beispiel am Wochenende schön auf der Couch sitzen, schauen wir den Biathleten und Biathletinnen zu, die irgendwo im hohen Norden bei minus 20 Grad da so rumturnen und schießen und so. Da muss ich wirklich sagen, das ist auch nicht so gesund. Da leiden die Lungenbläschen schon drunter, weil das schon zu extrem ist. Gerade weil sie auch natürlich sehr tief atmen müssen. Und viele haben danach auch ein paar Probleme, die man in Form von einer Zerstörung der Lungenbläschen bis hin zum Asthma auch wirklich erleben kann. Aber bei uns in Deutschland muss ich wirklich sagen, gesunde Menschen können problemlos bei Temperaturen bis minus 10 Grad draußen aktiv sein. Nur wenn ich echt Probleme habe wie Atemwegserkrankungen, ein Asthma, COPD oder ähnliches, dann sollte man vorsichtig sein. Aber alle anderen können und sollten es auch mal tun. Denn wir müssen Temperatur einfach verspüren und dazu gehört auch kalte Luft bald in die Lunge lassen.
Kälte macht die Muskeln steif. Das erhöht das Verletzungsrisiko. Wird auch gern gesagt, ist da etwas Wahres dran?
Ja und nein, denn wenn ich sofort losliege, dann sind die Muskeln natürlich steifer. Das ist wie bei einem kalten Motor, ja, den ich auch erstmal warm fahren muss und im Winter einfach mehr als im Sommer. weil die Ausgangstemperatur eine andere ist. Und das bedeutet ja, wenn ich mich aber richtig aufwärme, also ein Warm-up bei kalten Temperaturen ist besonders wichtig, dann passiert das nicht. Also mit Vorbereitung ist die Verletzungsgefahr absolut minimiert und ähnlich hoch wie im Sommer.
Und wie sieht es damit aus bei Kälte? Erkältet man sich schneller? Ist das so?
Nein, Erkältungen entstehen nicht durch Kälte. Das ist so eine Volksweisheit, die immer noch da so rumschwirrt. Kälte ist nicht der Auslöser. Viren sind die Auslöser. Viren und Bakterien fliegen einfach mehr durch die Gegend aktuell, weil sie einfach weniger Belastungen haben. Wir wissen, dass seit Corona, dass wenn eine gewisse Temperatur entstanden ist, dann sind sie nicht mehr aktiv gewesen, die Coronaviren. Und das gilt für viele andere auch. Das heißt also, wir müssen einfach aufpassen, und das ist auch eine Empfehlung, die ich allen mitgeben möchte, dass wenn ihr Sport getrieben habt, intensiveren Sport vor allen Dingen, die ersten 2 Stunden nach dem Sport, geht bitte nicht in die Kneipe. Geht bitte nicht in eine große Menge an Menschen, weil das ist die Gefahr nach dem Sport, weil dann ist das Immunsystem verändert. Das ist ein wenig unterdrückt, weil die körperliche Aktivität dazu geführt hat, dass so ein bisschen das Immunsystem etwas anderes zu tun hat und ist dann nicht mehr so gut gefeit gegen die Abwehr der Viren. Nur die ersten 2 Stunden nach dem Sport sind deswegen gefährlicher. Erst abtrocknen sofort kühl, also wieder abtrocknen, damit die Kühle nicht so intensiv wird, besonders den Kopf abtrocknen und dann weniger in Menschenaufläufe hineingehen. Das schützt einen dann viel besser. Aber ansonsten Erkältungen kommen durch Viren und durch nichts anderes.
Kommen wir mal weg von meinen Ausreden. Was macht die Bewegung im Freien auch bei Kälte und Nässe, speziell so im Wald, so gesund?
Ja, wir wissen ja beispielsweise, dass es schöne Studien gibt, die insbesondere die Bewegung im Wald, Waldbaden wird es ja wissenschaftlich mittlerweile genannt, wirklich fast zu einem Therapeutikum werden lässt. Das Rausgehen ist erst einmal wie Auftanken dessen, was ich bisher in den dunklen Räumen, die meistens nur mit Neonlichter, mit anderem Licht, mit schlechter Luft ausgestattet sind. Ja, und ich habe ja kaum eben dann die Möglichkeit, eher so ein bisschen ja die frische Luft als natürlichen Reiz zu verspüren. Es ist wie ein Achtsamkeitstraining, wenn ich mal rausgehe für mich selbst. Ein paar Minuten für mich selbst und auch bei bewölktem Himmel wirkt es letztendlich positiv auf die Stimmung, weil ich dann immer noch mehr Licht erfahre als zum Beispiel einem hellen Neonraum, weil einfach das Sonnenlicht deutlich stärker ist. Und selbst wenn ich an der Bushaltestelle stehe, habe ich immer noch mehr Lichteffekte als in allen Räumlichkeiten. Es führt einfach körperlich dazu, dass Stress abgebaut wird, der Blutdruck sinkt, ich eine bessere Normalisierung des Cortisolspiegels habe. Das heißt, auch hormonell erfahre ich einen Ausgleich. Die leichte körperliche Aktivität, die ich ja vorhin schon mit dem Spaziergang so empfohlen habe, draußen an der frischen Luft, führt einfach zu einer psychophysischen Regulation, Balancierung nennen wir das. Die Psyche wird durch die körperliche Aktivität, insbesondere in der freien Natur, komplett wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Wie wichtig ist dabei die richtige Kleidung? Worauf kommt es beim sogenannten Zwiebelprinzip an?
Ja, ist ein schöner Begriff. Das Zwiebelprinzip heißt ja, wenn man sich die Zwiebel mal anschaut, wenn sie aufgeschnitten ist, die ist ja in so unterschiedlichen Schalen quasi aufgebaut. Und genauso sollte man das auch betrachten. Wir sollten natürlich bezogen auf die Wetterlage uns maximal schützen. Und maximal schützen, dass draußen immer irgendwo was Isolierendes ist. Erstens bleibt die Wärme drin und zum Zweiten hat der Wind keine Chance. Und zum Dritten hat der Regen auch keine Chance, uns irgendwie zu belasten. Ich würde sowieso ab +6 Grad und weniger eine Mütze, eine Kopfbedeckung tragen, weil viel Körpertemperatur geht über den Kopf, gerade über die Stirn weg. Und diese Stirn trocken und warm zu halten, ist auch ein ganz wichtiges Momentum, um einfach gesund durch die freie Natur zu kommen. Auf der Haut sollte ein atmungsaktives Shirt sein, was die Feuchtigkeit ganz schnell wegbringt. Darauf würde ich dann nehmen, so mache ich das, immer ein Vlies. Vlies ist atmungsaktiv, ist durchlässig und dann außen eben was Isolierendes. Und so bleibt die Haut trocken, aber von außen werde ich einfach nicht zu kalt, weil der Wind und der Regen und die Nässe keinen Effekt mehr auf mich ausüben kann.
Mal eine ganz doofe Frage.
Ist der innere Schweinehund eigentlich ansteckend?
Ich kann eine Gegenfrage stellen, Anja. Ich habe ja keinen. Nicht. Hat dich das angesteckt? Nein. Nein, also ich kann, das ist schon die Antwort. Nein, natürlich ist er nicht ansteckend. Ich bin selber dafür verantwortlich, ob ich einen habe oder nicht. Aber wenn du einen Partner hast wie mich beispielsweise, dann sollte dich das schon animieren, endlich mal deinen inneren Schweinehund anzuleinen oder wegzusperren, wenigstens für die Zeit, wo du mit mir zusammen bist, damit wir endlich gemeinsam aktiv körperlich sein können.
Manche Menschen, da wundere ich mich ja immer wieder, die verfügen, obwohl sie eher zu den trägen Zeitgenossen gehören, trotzdem über starke Muskeln. Können Muskeln eigentlich auch von ganz allein wachsen?
Nein, es gibt natürlich genetisch besser ausgestattete und Männer haben ja sowieso etwas mehr Muskelmasse. Und ich bin auch so einer, der hat nicht viel Muskelmasse. Ich muss viel dafür tun, dass ich Muskelmasse habe. Und wenn du dir beispielsweise mal viele Menschen anschaust, die schlanken, die sind insbesondere deswegen schlank, nicht weil sie weniger Fett haben, das muss gar nicht sein, weil sie weniger Muskelmasse haben. Es gibt also auch viele schlanke Menschen, die haben viel Fett im Körper. Also das Körperbild sagt das häufig gar nicht aus. Also Muskeln sind erst einmal in der Regel meistens von der Grundausstattung her vererbt durch die Gene von Mama und Papa oder Oma und Opa. Auf der anderen Seite sind Muskeln natürlich auch menschlich und faul. Auch die haben so ein bisschen das Bedürfnis, nichts zu tun, weil auch die sind natürlich Energiesparer. Und sie werden einen Teufel tun, das von ganz alleine wachsen zu wollen und leistungsfähig zu werden, Kraft zu bekommen. Das werden sie auf keinen Fall tun, weil es kostet Energie und die haben auch Speicher und die wollen sie natürlich immer voll haben. Wenn du beispielsweise Sport getrieben hast, dann ist das allererste, was der Körper macht, sofort die Speicher wieder auffüllen. Und wenn sie voll sind, dann sagt auch der Muskel, sagt, nee, also alles bleibt bei mir im Körper und ich möchte mich nicht bewegen. Also für die Muskeln bleibt uns nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und wirklich zu trainieren. Nur was genutzt wird, entwickelt sich und was ungenutzt wird, das verkümmert an ihr.
Wir müssen uns pushen, bis unseren Muskeln nichts anderes übrig bleibt, als über sich selbst hinauszuwachsen.
Ja, das ist so. Und das kann man ja auch selber mal erkennen, wenn man sich selbst beobachtet, wie die Leistungsfähigkeit der Muskulatur schwindet oder auch wächst. Das merkst du spätestens im Treppenhaus, ob du noch in der Lage bist, ohne große Probleme nach oben zu gehen, in eine Etage, die, wo du jeden Tag normalerweise hin musst. Und daran sieht man auch schon, wer häufig Treppe geht, trainiert letztendlich immer wieder nach Hause kommen zu können, ohne größere Probleme. Das heißt, das Treppenhaus ist eben doch auch eine Trainingsstätte des Alltags. Und daran merkt man schon ganz schön, gerade für ältere Personen, bitte nicht immer diese Trainingssituation vermeiden, sondern bewusst in diese nicht barrierefreie Situation sich hineinbegeben, um der Muskulatur einen Reiz zu setzen. Ich kann aber auch andere Dinge machen. Ich kann eine Plank machen beispielsweise als Testübung, um mal zu schauen, wie lange halte ich durch. Das ist ja die Übung, wo man so in einen Vierfüßlerstand fast geht, Zehenspitzen aufgelegt und die Ellbogen und dann nimmt man den Hintern hoch und bleibt wie eine Gerade quasi über eine gewisse Zeit in dieser Position. Und je länger man das macht, umso besser ist man letztendlich in der gesamten Rumpfmuskulatur. Ich kann es auch machen, indem ich Kniebeugen mal mir einfach anschaue, wie oft schaffe ich hoch und runter gehen. Also ich kann für alle Muskeln eine kleine Testübung machen.
Und welche weiteren Strategien helfen uns so, um Routinen aufzubauen und beizubehalten?
Ja, das Wort Routine, da bin ich so ein bisschen ambivalent. Ich sage auch gleich warum. Routine ist erstmal gut. Das ist ja bei mir auch klassisch routiniert, dass ich meinen Sport immer mache, meistens ja am Nachmittag nach getaner Arbeit, außer das Muskeltraining, das mache ich ja meistens ein bisschen früher. Und dieses Ritual führt mich einfach dazu, gar nicht drüber nachzudenken, dass ich es tue. Und wenn ich es denn tue, dann sollte ich mir, und gerade wenn ich einsteige, immer kleinere Ziele setzen, die möglichst schnell, wir haben am Anfang über Belohnung gesprochen, zu einer Belohnung führen. Und diese Belohnung sollte innerhalb von 6 bis 8 Wochen wirklich realisierbar sein, weil danach fallen wir wieder alle in ein tiefes Loch nach großer Euphorie. Wir starten ja alle total euphorisch. Ich sehe das immer an Fitnessstudios. Im Januar sind immer alle voll und im März sind sie alle wieder leer, weil die meisten Menschen es nicht durchgehalten haben, weil sie sich viel zu viel vorgenommen haben. Und deswegen ist hier schon mal der kleine Input, kleine Ziele, die in 6 bis 8 Wochen erreichbar sind. Vor allen Dingen Bewegung und Alltag miteinander verbinden, also Bewegungspunkte im Alltag sammeln. Das ist so der erste Einstieg in ein anderes Leben. Und vor allen Dingen vielleicht auch über gemeinschaftliche Sport treiben. Ja, dabei bleiben, verabreden, soziale Kontakte pflegen, die dort im Sport entstanden sind. Ich kann mich selber überlisten über bestimmte Dinge, wenn ich denn da mal ein paar schöne Konstrukte wie Termine in Kalender eintragen und vor allen Dingen Freunde und Freundinnen, die helfen dabei zu bleiben.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Du hast gesagt, dass es in der Kälte wichtig ist, sich aufzuwärmen. Welche Übung schlägst du dafür vor?
Ja, ich weiß nicht, ob das alle können, aber ich würde den Hampelmann mir wünschen. Ich habe den Hampelmann zwar schon mal beim offenen Fenster bei einer Folge beschrieben, aber er ist für mich eine Ganzkörperübung. Und diese Ganzkörperübung führt einfach dazu, dass ich in kurzer Zeit sowohl Oberkörper, Rumpf und vor allen Dingen auch Beine sehr schön aufwärme, weil fast alle Muskeln angespannt sind. Darüber hinaus passiert auch Folgendes, dass durch die Sprungtätigkeit so ein wenig, ich kann es ja langsamer auch machen, muss ja nicht sehr intensiv springen, kann ich auch das Herz-Kreislauf-System ein wenig hochfahren und damit den Stoffwechsel. Also eine Ganzkörperübung par excellence ist für mich der Hampelmann, der wärmt mich richtig auf, langsam loslegen und dann vielleicht etwas intensiver werden.
Der ist fast so beliebt wie der Hacker bei dir, ne?
Ja, die sind wirklich schöne Übungen. Einfach, kennen wir alle und vor allen Dingen, Anja, das ist da das Schöne dran, das macht ja Freude. Ja, so ein Hampelmann ist doch eine Kinderübung, die wir früher immer gemacht haben. Also, so ein bisschen das Kind zurückholen, das ist wunderschön.
Vielen Dank, gutes Schlusswort. In der nächsten Folge werden wir einmal den Hype um Longevity hinterfragen und darüber sprechen, ob wir wirklich ein paar Lebensjahre gut machen können.
Ja, die Botschaft, die man hier schon sagen kann, man kann Longevity nicht kaufen, man muss sie machen.
Also bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints. TC.